Hallo und willkommen, ob jetzt zu Hause oder in einer Kleingruppe. Herzlich willkommen zum Wochenimpuls aus dem Christuszentrum. Heute geht es um eine Person, um eine besondere Person, die in christlichen Kreisen ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Manche können nicht genug von dieser Person bekommen. Manch andere lehnen sie ein bisschen ab und es gibt sogar welche, wo diese Person so gut wie Hausverbot hat. Gemeint ist zu Pfingsten die dritte Person der Gottheit. Gottheit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Denn über das Pfingstwochenende feiern wir logischerweise Pfingsten und denken an diesem Ereignis, diese großartige und für die christliche Gemeinde zentrale Ereignis der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn ihr in einer Kleingruppe seid. Gleich gibt es die Gelegenheit, darüber nachzudenken, gemeinsam in aller Ruhe. Das ist aus der früheren Kirche eine Darstellung dessen, was man mit der Dreieinigkeit Gottes, drei Personen in einem Wesen, wie man diese Dreieinigkeit versucht zu verstehen, was ja eigentlich eine ziemlich undankbare Aufgabe ist, das versuchen zu verstehen. Aber diese Grafik hilft in ganz groben Zügen mal ein bisschen die Grund, der Kern der Sache zu erforschen. Gott Vater ist uns bekannt, logischerweise. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Das liegt uns nah. Auch der Vater, der bereit war in seiner Liebe, seinen einzigen Sohn uns zu geben, auf die Erde zu senden, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig lebt. Der Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, auch bekannt, der hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und es kommt keiner zum Vater, es sei denn durch mich. Aber die dritte Person, der Geist Gottes, ist, wie am Anfang angedeutet, so ein bisschen wissen wir manchmal nicht so wirklich, wie wir diese dritte Person einordnen sollen. Ist es der Tröster? Ja, das ist ein netter Gedanke, der uns lehrt. Können wir auch vielleicht was mit anfangen. Aber vielleicht haben wir mal im Laufe der Jahre ein paar verrückte Dinge erlebt, wo sehr charismatische Freunde etwas sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, wie auch immer. Und wir bringen den Geist Gottes eher mit komischen Phänomene in Verbindung, die wir gar nicht, mit denen wir gar nicht so richtig wohl sind oder fragwürdige Prophetien und überzogene Heilungsbehauptungen. Also es ist alles möglich, schwimmt alles mit. Ich will gerne die Zeit nehmen, heute zu Pfingsten, davon unabhängig, ob du vor Pfingsten oder nach Pfingsten guckst, aber wir nehmen heute die Gelegenheit, diese dritte Person der Dreieinigkeit einfach ein bisschen Raum zu geben. Und ich würde gerne versuchen, noch ein bisschen bekannter zu machen. Aber an erster Stelle, Achtung, aufgepasst, Kleingruppenleiter, so wie ihr jetzt in der Gruppe zuschaut. Ich rege jetzt an, dass ihr mal kurz auf Pause drückt, dass ihr die Aufnahme jetzt kurz anhält und dass ihr diese Frage miteinander kurz bewegt. Wie stehst du persönlich dem Heiligen Geist gegenüber? Also nimm mal kurz Zeit, kurz oder lang, wie es bei euch passt. Bewege mal kurz jede für sich diese Frage, tausch mal miteinander aus. Ich zähle bis drei, damit ihr Zeit habt, dann auf die Pausentaste zu drücken und dann sehen wir uns gleich wieder für das Weitere. Eins, zwei, drei. Gut geworden? Ich mache jetzt einfach weiter. Wir feiern oder feierten am Wochenende Pfingsten. Jesus sendet den Heiligen Geist als Geschenk an die Kirche. Vielleicht ein bisschen Hintergrund zu Pfingsten. Wir kriegen ein langes Wochenende, das ist, glaube ich, allen bekannt. Das Wochenende findet statt genau 7 Wochen nach dem langen Osterwochenende. Und das widerspiegelt auch etwas aus dem jüdischen Hintergrund von Pfingsten. Denn Pfingsten ist nicht nur ein christliches Fest, sondern Pfingsten fand statt sozusagen mitten in einem jüdischen Fest. Und das war nämlich das Shavuot-Fest. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Bin mir ganz sicher, es gibt ja welche draußen, die mich korrigieren werden, wenn das nicht so gut war. Aber zu diesem Shavuot-Fest haben sich die Jünger in Jerusalem getroffen. Und Shavuot fand 7 Wochen nach dem Passachfest statt. Also das Passafest, wo die Juden dann den Auszug, die Freisetzung aus Ägypten gefeiert haben von dem Volk Israel. Und 7 Wochen danach haben sie die Gabe von Gott auf dem Berg Sinai von den 10 Geboten gefeiert. Das ist das Fest Shavuot. Also die 7 Wochen oder genau gesagt 50 Tagen, daher auch der Begriff Pentekost im Englischen, aus dem wir Pfingsten so auf Umwegen im deutschen Sprachgebrauch haben, feiert halt diese 7 Wochen, 49 Tage und plus eins, das sind die 50 Tagen, die uns als Christen zu Pfingsten führen. Also es gibt eine Parallelität aus dem Alten oder zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Im Jüdischen zum Shavuot-Fest wird das Gesetz, das Geben des Gesetzes dem Volk Israel gefeiert. Zu Pfingsten im Neuen Testament wird die Gabe des Geistes gefeiert. Und beide Elemente, die haben eine, ich kann das nicht genug betonen, eine zentrale Bedeutung für die jeweiligen Glauben. Für das Judentum, das Gesetz ist unabdingbar. Es ist unvorstellbar, irgendwie den jüdischen Glauben sich zu widmen ohne das Gesetz. Das ist das zentrale Element, wenn man so will. Und genauso unvorstellbar ist es, und diese Parallele ist auch nicht zufällig, genauso unvorstellbar ist es, zu versuchen, das christliche Leben auch zu führen, ohne der Geist Gottes. Ich zeige uns ein Bibelvers aus dem Hebräerbrief, wo diese Parallelität auch in schöne Weise sichtbar wird. Da schreibt der Autor vom Hebräerbrief, denn mit diesem einen Opfer, nämlich Christus, hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das ist unsere frohe Botschaft. Und das bestätigt uns auch der Heilige Geist, In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, und so zitiert der Autor jetzt aus Joel Kapitel 2, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr aus dem Alten Testament, meine Gesetze nicht mehr auf steinerne Tafeln schreiben, sondern ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen. Und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihre Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dazu gegeben. dafür nötig. Also das, was Gott durch die 10 Gebote, durch das jüdische Gesetz dem Volk Israel gegeben hat, nämlich den Rahmen, die Möglichkeit zu wissen, was ihm gefällt und wie es gilt, für ihn, vor ihn und mit ihm zu leben. Das ist jetzt im neuen Bund uns neu geschenkt worden, aber auf eine ganz andere Art und Weise, durch den Geist Gottes, durch diese dritte Person der Gottheit. Und der Geist Gottes schreibt uns diese Dinge in fleischenden Herzen. Und das steht anderswo geschrieben, Gott schenkt uns ein neues Herz. Er ermöglicht es uns, mit ihm zu leben, durch Christus, aber auch durch den Heiligen Geist, der uns sozusagen vereint mit seinem eigenen Herzen. Also kein Judentum ohne die Tore, kein Christsein ohne den Geist. Wir wären nicht in der Lage, wie Paulus das im ersten Korintherbrief zum Ende von Kapitel 13, wir wären nicht in der Lage, der Glaube und die Hoffnung und die Liebe überhaupt auszuleben, in der Art und Weise, wie Gott das möchte, ohne seinen Geist. Und ich will das gerne zu Pfingsten deshalb betonen, weil 1. Korinther 13, wer hätte es geahnt, kommt unmittelbar nach 1. Korinther 12 und steht unmittelbar vor 1. Korinther, richtig, 14. Und diese beiden Kapitel, 12 und 14, die handeln sich sehr stark um die teilweise ganz schräge, ganz übernatürliche Dinge, die wir geschenkt bekommen können durch den Heiligen Geist. Und Paulus hat die Gemeinde in Korinth geholfen, etwas Ordnung, etwas Ruhe, etwas Weisheit in ihren Umgang mit diesen Gaben hineinzubringen. Und das sind manchmal die Dinge, die uns Schwierigkeiten bereiten, wenn es darum geht, uns mit dem Heiligen Geist auseinanderzusetzen. Denn wir haben vielleicht schräge Dinge erlebt. Ich habe sie auf jeden Fall erlebt. Und die haben mich sehr, sehr abgelöscht, was das Nachjagen des Lebens mit dem Heiligen Geist angeht. Aber mitten zwischen diese beiden Kapitel sagt Paulus, aber die Liebe, das ist das hohe Lied der Liebe, mit dem er abschließt, mit dem Satz, was für immer bleibt, über diese Gaben, über diese übernatürliche Dinge sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und bekanntlich, am größten von ihnen ist die Liebe. Was ich heute gerne mit euch teilen möchte, ist die Notwendigkeit, dass auch mitten in diese Ruhe beim Glaube, bei der Hoffnung, bei der Liebe, ohne der Geist Gottes geht das auch nicht. Wie folgt. Erstens, der Glaube. Der Glaube, wie das Neue Testament sie versteht, ist keine Sache der Weltanschauung. Es geht nicht um eine Philosophie oder eine Denke oder Gebote oder eine Art zu leben. Es geht darum, dass Gott uns in einen neuen Zustand versetzt, in dem wir Vertrauen an dem Kreuz Christi, indem wir Vertrauen an Jesu stellvertretender Opfer für uns und sagen, das nehme ich für mich selber in Anspruch. Und dieses Vertrauen öffnet die Tür für den Geist Gottes, der uns dann lebendig macht. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von der Begegnung zwischen Nikodemus, sein geistlicher Leiter zu Jesu Zeit. Der kommt, der sucht Jesus nachts auf und fragt, wie kommt man in den Himmelsreich? Und Jesus sagt, es geht um ein Werk des Heiligen Geistes. Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes, kann er nicht in Christus werden, was Paulus nachher viel, viel weitgehender auspackt. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, erklärt Jesus Nikodemus. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Also, dass überhaupt in Christus aufgenommen werden, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und wir haben manchmal den Eindruck, wir sind selber zum Glauben gekommen. Und das bedarf selbstverständlich unser Beitrag, nämlich zu bekennen, dass wir es nicht können. Zu bekennen, dass wir hoffnungslos verloren sind, es sei denn, eine uns hilft, eine das Nötige tut für uns vor Gott. Also dieses Vertrauen, unsere Bankrott und das Vertrauen in Christi bringen wir zum Tisch. Aber der Geist Gottes, der bewirkt das Geheimnisvolle in uns und wir werden wiedergeboren. Ohne die dritte Person der Dreieinigkeit können wir in Christus nicht leben, können wir in diese neue Leben nicht hineintreten. Die Hoffnung, zweitens, in Römer 15, Vers 13, schreibt Paulus: Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle der Hoffnung euch mit eurem Glauben, in eurem Glauben voller Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Also die Hoffnung, die wir in uns tragen für dieses Leben und auch für das, was nach diesem Leben kommt, diese Hoffnung, die wird uns auch, die kommt von Gott, mitten aus seinem Wesen. Und die Leitung, die diese Hoffnung uns zuführt, die Hoffnung in unsere Herzen hineinfließen lässt, mit Betonung auf dem Passiven. Also das können wir nicht bewirken. Das ist etwas, was der Geist Gottes selber bewirkt. Er kann in seiner Kraft uns Hoffnung ins Herz fließen lassen. Brauchst du Hoffnung in diese Zeit? Brauchst du Hoffnung im Alltag? Brauchst du Hoffnung, wo du auf dem Horizont schaust, über dein Leben hinaus? Du musst dir nicht an die eigenen Haare hochziehen, sondern der Geist Gottes ist da, um dir diese Hoffnung, die von der Quelle Gottes kommt, wie eine Wasserleitung, dir Hoffnung in dein Herz hineinfließen zu lassen. Und drittens, die Liebe. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wo die Reise an diese Stelle hingeht. Der Geist Gottes, der bringt Früchte in uns hervor. Er zwingt sie uns nicht auf, aber so wie wir das zulassen, so wie wir Raum schaffen für ihn, für sein Wirken in unserem Leben, so wie wir dranbleiben am Weinstock, dann bewirkt der Geist Gottes Früchte in uns. Paulus ermutigt die Christen in Galatien und auch in Kreis Steinburg und darüber hinaus. Er ermutigt uns, nicht nur, aber vor allen Dingen wegen der Liebe, auch dran zu bleiben mit dem Geist Gottes, dem Geist Gottes Raum zu geben in unserem Leben. Buchstäblich, das, was er im folgenden Absatz sagt, buchstäblich ist es, der benutzt ein militärisches Bild und sagt, halt Schritt mit dem Geist Gottes, wie die Soldaten in eine Linie marschieren. Halt Schritt, nicht mit deinen Nebensoldaten, sondern halte Schritt mit dem Geist Gottes. Was will ich damit sagen, fragt Paulus. Lasst den Geist Gottes eure Verhalten bestimmen. Das ist interessant. Der will diese Gabe, die, Jesus uns gegeben hat, der möchte gerne den Raum haben, unser Verhalten zu bestimmen. Und dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn du, wie ich, die Begierden den alten Ich, dieses Fleischliche, was grundsätzlich gegen Jesus anstrebt und das Gute nicht haben möchte, was in Christus für uns bereitgehalten wird. Der oberste Tipp ist, du kannst schlaue Bücher lesen, noch ein Nöcher. Du kannst Gespräche führen, noch ein Nöcher. Aber es hilft dir nichts so sehr, dich zu verändern, als der Geist Gottes, der Christus uns geschickt hat, damit wir die Möglichkeit haben, auf übernatürliche Weise unser Verhalten verändern zu lassen. Ich überspringe mal ein paar Verse aus, wir sind in Galater 5 unterwegs, ich überspringe ein paar Verse. Die Früchte hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Zuallererst, an erster Stelle in der Auflistung. Die weiteren, da gibt es zig Predigen, die man halten könnte über all das, was da folgt. Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Ein für mich etwas überraschende Auswirkung von der Corona-Zeit ist es, mittendrin hatte ich es mir vorgenommen, 2 Wochen zu nehmen, wo ich mehr Raum freischaufen wollte für mein Studium. Und ich empfand mich dahin gedrängt, obwohl es sehr dringend dran gewesen wäre, aber ich fand, es wäre richtig, Zeit zu verbringen mit dem Heiligen Geist und um das Thema des Heiligen Geistes. Und vielleicht werde ich im Laufe der Zeit ein bisschen mehr davon berichten, aber unterm Strich ist dabei in schönster Weise herausgekommen, wie der Geist Gottes mich sinnbildlich an die Hand genommen hat und hat mich erkennen lassen, wie sehr ich in manchen meine Gedanken und in manchen meine Anstrebung, auch in der Gemeinde, an der Sache eigentlich vorbeigeschossen habe, indem ich die Dinge nicht ausreichend mit dem Geist Gottes besprochen habe. Die Dinge nicht ausreichend oder ihm nicht ausreichend, nicht wie ich sein könnte, an mich ran zu lassen, in mein Herz zu lassen, meine Gefühle, meine Bestrebung, das, wofür mein Herz schlägt, nicht prägen zu lassen. Und ich habe für mich einfach erkannt, dass es dran ist, mich ein Stück weit zurückpfeifen zu lassen, von meiner Neigung. Ich setze Dinge gerne um. Und ich glaube, das ist für sich nichts Schlechtes. Aber ich habe mich dann gerne von Gott zurückpfeifen lassen und mir die Botschaft ins Herz legen lassen. Junge, mach mal halblang. So erst recht jetzt in diese Zeit, wo du ein bisschen Zeit hast. Lass mal das Studium sein lassen. Und verbringe Zeit mit mir, hör mir zu und lass dein Herz auch von mir prägen. Dort, wo ich kann dir helfen und ich kann dir helfen, die Dinge besser zu sehen, anders zu sehen, als du sie vielleicht in den letzten Wochen und Monaten gesehen hast. Und das war total wohltuend und total hilfreich. Und ich weiß, wie es mich innerlich entspannen lassen hat. Also manche von uns haben das Vorrecht, auch in der Corona-Zeit oder die Corona-Zeit als Entschleunigung zu leben. Das war nicht immer nur meine Erfahrung der Corona-Zeit, aber auf jeden Fall 10 Tage oder 2 Wochen lang, wo ich dann sehr bewusst und sehr intensiv diesen Raum, diese Zeit auch genossen habe, im Gespräch mit Gott, in der Gemeinschaft mit seinem Geist. Das hat mir eine neue, frische innere Qualität gegeben, was ich eigentlich vermisst habe und nicht mehr missen möchte. Also, Glaube, Hoffnung, Liebe. Wer ist der Geist Gottes für dich? Wie hast du den Geist Gottes erlebt? Wie hast du Christen erlebt, die den Geist Gottes Raum gegeben haben? Ist das etwas Positives gewesen, etwas Negatives gewesen? Ist das vielleicht eine Mischung von beiden? Wenn du heute eins mitnimmst als Übertitel, dann ist es diese tiefgehende theologische Wahrheit. 1. Korinther 13 steckt mitten zwischen 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Ohne der Geist Gottes, das Geschenk zum Himmelfahrt, können wir diese Glaubensleben nicht ausleben. Wir können nicht wiedergeboren werden ohne dieses Anzünden des Geistes in unserem eigenen Geist. Der Geist Gottes ist die Leitung, die uns Hoffnung zuführt, über die Umständen hinaus aus dem Himmel. Und der Geist Gottes ist es, der diese herrliche Früchte in uns hervorkommen lässt, die wir nicht aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung hervorbringen können. Ich wünsche uns, dass wir neu Raum finden und Zeit finden für den Geist Gottes. Für diese drei Dinge, aber auch weit darüber hinaus. Denn es gibt für diese drei gibt es noch weitere drei herrliche Aspekte des Lebens mit dem Geist Gottes zusammen. Das gilt wirklich nur als kleine Vorspeise zu Pfingsten. Also ich habe für euch in der Kleingruppe, 1. Korinther 13, und für euch in der Kleingruppe habe ich wieder ein paar Fragen mitgebracht zur Bearbeitung, so wie ihr jetzt Zeit und Freude daran habt. Ich würde gerne zum Schluss mit uns beten. Und ich will dir danken, Jesus, vor allen Dingen, dass du diese Gabe, dieses Geschenk uns gemacht hast, dass du deinen Geist gesandt hast, der mit vielem verbunden wird im christlichen Leben. Ich möchte dir an dieser Stelle schlicht danken, du Geist Gottes, dort, wo wir dir möglicherweise, wie ich es selbst erkannt und erlebt habe, wie wir dir nicht ausreichend Raum in unserem Leben gegeben haben. Das tut mir leid. Das tut uns leid. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir davon umkehren und dass wir dir vertrauen lernen, dass wir es lernen, dir Raum zu geben in unserem Leben, dass du die Dinge in uns hervorbringen kannst, die Christus verherrlichen. Denn wir wissen, wenn du eins tust, dann verherrlichst du den auferstandenen Herrn. Und in seinem Namen wünschen wir dir, Jesus, dass du verherrlicht wirst in unserer Mitte, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Somit wünsche ich gutes Geschehen, gute Kleingruppe, Gebetsgruppe oder weiteren Sonntag, wo auch immer du bist. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.